Jonas, du bist unser dienstjüngster männlicher Mitarbeiter. Thematisch geht es heute um Wohnen in der Gaststätte. Kannst du dich da an Studentenzeiten noch dran erinnern?
Eher nicht mehr, das ist eher das Problem.
Eher nicht mehr. Achso, okay, die
Nein.
Frage ist jetzt, warum? Genau.
Genau.
Aber darum soll es nicht gehen. Wir besprechen heute einen Fall, der sich um diese Thematik Wohnen in der Gaststätte drehen wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 48. Folge des Podcasts des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard. Ich bin Geschäftsführer hier im Institut und Jonas, jetzt habe ich dich ja schon eingeführt. Jonas Siegel, einer unserer festangestellten juristischen Mitarbeiter. Du bist nicht zum ersten Mal im Podcast. Die Hörerinnen und Hörer, die uns schon etwas länger zuhören, kennen dich schon aus vorhergehenden Folgen. Schön, dass du mit dabei bist.
Vielen Dank, es ist immer wieder eine Freude, hier zu sein.
Wir besprechen eins deiner Gutachten, das du Ende letzten Jahres geschrieben hast. Der Fall ist nicht besonders kompliziert. Wir kommen dazu, einige Grundlagen des Wohnungseigentumsrechts zu besprechen. Eignet sich also insofern auch ganz gut für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht nicht so häufig mit diesen Thematiken dann eben auch in der Praxis beschäftigen müssen. Ich stelle den Sachverhalt vor. Es geht um einen Wohnungskauf im Grunde. Ja, ein bisschen komplizierter ist es dann doch. Wir haben ein Mehrfamilienhaus, das wurde 1989 in Wohnungs- und Teileigentum aufgeteilt. Also die Teilung ist schon ein bisschen her. Und unter anderem wurde im Erdgeschoss eine Einheit gebildet, die in der Teilungserklärung und auch im Grundbuch als, und jetzt kommt sozusagen das wörtliche Zitat, gewerbliche Einheit Nummer 1, Klammer auf, Gaststätte, Klammer zu, bezeichnet ist. Das heißt, so steht es im Grundbuch, gewerbliche Einheit Nummer 1, Klammer auf, Gaststätte, Klammer zu. Und so ist es auch in der Teilungserklärung eben wörtlich aufgeführt. Die Abgeschlossenheitsbescheinigung spricht allerdings nur von einer Gewerbeeinheit. Also da steht jetzt nicht Gaststätte. Jetzt soll diese Einheit verkauft werden und der Käufer sagt, ja, also ich kaufe jetzt diese Einheit, aber ich möchte die dann danach in Wohnungseigentum umwandeln. Also ich will da eigentlich drin wohnen. Und ja, falls es dann doch nicht geht oder falls mir das doch nicht so gefällt, habe ich alternativ noch den Plan, dass ich darin ein Architekturbüro betreibe. Der Käufer ist nämlich Architekt und der sagt, okay, ich kaufe jetzt diese Einheit. Entweder ich wohne da drin oder alternativ will ich die dann als mein Architekturbüro nutzen. Und jetzt geht es eben so ein bisschen um diese wohnungseigentumsrechtlichen Fragen. Geht es? Also kann ich, wenn ich was kaufe, was im Grundbuch als gewerbliche Einheit Nummer 1, Klammer auf, Gaststätte, Klammer zu, bezeichnet ist und was auch in der Teilungserklärung so bezeichnet ist, dann eben als Wohnung nutzen? Kann ich es als Architekturbüro nutzen? Beziehungsweise was muss ich denn machen, wenn ich das ändern will, dass da eben entsprechend dann Wohnung im Grundbuch steht oder gegebenenfalls, wenn das nötig ist, Architekturbüro eben im Grundbuch steht. Die Fragen, die uns der Notar hier gestellt hat, sind die folgenden. Erste Frage lautet, könnte eine Umwidmung der Einheit in Wohnungseigentum auch ohne die weiteren Eigentümer der Anlage erfolgen? Also mit anderen Worten, kann ich das einfach selber machen oder muss ich da die anderen fragen? Die zweite Frage ist, ist zur Umwidmung eine geänderte Abgeschlossenheitsbescheinigung erforderlich? Also muss ich da auch nochmal mit der Baubehörde sprechen, dass die mir dann für diese Einheit eine neue Abgeschlossenheitsbescheinigung erteilen? Die dritte Frage ist, ist für die alternative Nutzungsänderung, also wenn ich jetzt eine Gaststätte zu einem Architekturbüro machen will, eine Änderung der Teilungserklärung oder der Gemeinschaftsordnung erforderlich oder wäre diese Nutzung als Architekturbüro bereits jetzt zulässig? Also mit anderen Worten, wenn ich jetzt diese Gaststätte als Architekturbüro nutzen will, muss ich dann vielleicht rechtlich gar nichts ändern? Und die vierte Frage, muss die Nutzungsänderung Architekturbüro anstelle von Gaststätte im Grundbuch eingetragen werden und setzt dies dann gegebenenfalls die Zustimmung der übrigen Eigentümer voraus? Also zum Teil beziehen sich die Fragen eben auf diese Umwidmung der Einheit in eine Wohnung und zum Teil eben auf die Nutzungsänderung hin von einer Gaststätte zu einem Architekturbüro. Wir müssen am Anfang eine ganz grundlegende Unterscheidung treffen zu einem Begriffspaar. Da geht es um die Zweckbestimmung im weiteren Sinne und die Zweckbestimmung im engeren Sinne. Damit fangen wir mal an. Jonas, sei so nett, führ uns mal in dieses Begriffspaar ein.
Genau, also die Zweckbestimmung im weiteren Sinne ist die grundlegende Frage, nämlich habe ich Wohnungseigentum oder habe ich Teileigentum? Die Zweckbestimmung im weiteren Sinne trifft also die Entscheidung, nutze ich diese Räume zu Wohnzwecken oder gerade nicht zu Wohnzwecken? Andreas, du kannst da gerne mal den 1 Absatz 2 WEG, der das auch gesetzlich festlegt, vorlesen, gerne.
Richtig, also diese Unterscheidung zwischen Wohnungseigentum und Teileigentum, die ist ja auch im Gesetz angelegt. Also diese Begriffe finden wir ja auch legal definiert im WEG. Paragraph 1 Absatz 2 WEG sagt, Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört. Und Paragraph 1 Absatz 3 legal definiert das Teileigentum als das Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen eines Gebäudes in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört. Also dieses Begriffspaar Wohnungseigentum und Teileigentum, das kennt ja jeder im Grunde, aber da geht es letztlich darum, also da spricht man von der Zweckbestimmung im weiteren Sinne. Ja, das ist dieses Begriffspaar.
Genau, und wenn ich die dann getroffen habe, kann ich in einem kleinteiligeren Schritt deswegen auch die, oder wohl deswegen die Zweckbestimmung im engeren Sinne, weitergehende Gebrauchsregelungen für die einzelnen Einheiten festlegen. Also gerade bei einer Teileigentumseinheit kann man dann genauer festlegen, der Begriff nicht zu Wohnzwecken ist ja wirklich sehr weit, dass man dann sagt, zum Beispiel als Restaurant, als Laden, als Arztpraxis, wie hier möglicherweise als Gaststätte.
Also da geht es letzten Endes darum, wie sich die Miteigentümer untereinander über die Nutzung dieser einzelnen Einheiten einigen. Es gibt so diesen groben Vorschnitt, nämlich die Zweckbestimmung im weiteren Sinne, Wohnungseigentum oder Teileigentum. Und dann gibt es eben noch, gerade bei Teileigentum, eben diese Möglichkeit, im Sinne einer Zweckbestimmung im engeren Sinne noch enger zu vereinbaren, was denn da in dieser Einheit dann eben entsprechend an Nutzungen zulässig sein soll. Also du hast jetzt ja ein paar Beispiele genannt. Das sind ja auch die, die man aus dem Blick in so Teilungserklärungen bzw. in so Grundbücher dann eben auch kennt, so wie hier eben was wie Gaststätte oder Arztpraxis oder dergleichen. Okay, und jetzt stellen sich hier eben diese Fragen des Notars, nämlich wie wird denn jetzt ein Teileigentum, das im Grundbuch eingetragen ist und das eben auch in der Teilungserklärung oder in der Gemeinschaftsordnung zu Teileigentum bestimmt worden ist, in Wohnungseigentum umgewandelt?
Genau, und da sind wir erstmal auf der Ebene, auf der rechtlichen Ebene. Da geht es wirklich um einen Rechtsakt, jetzt gar nicht so sehr um die Frage der tatsächlichen Nutzung, sondern hier wollen wir vor allen Dingen dann auch zur klaren Regelung dieser Situation wirklich eine rechtliche Änderung vornehmen, indem wir dieses Teileigentum zu Wohnungseigentum machen.
Das ist ja auch der Wunsch des Käufers hier. Also die Fragen des Notars sind ja auch ganz klar so gestellt. Der Käufer will dann eben, wenn er es als Wohnung nutzt, das auch rechtlich so geändert haben, dass dann eben da, wo vorher Gaststätte steht und da, wo Teileigentumsgrundbuch steht, eben jetzt Wohnungseigentumsgrundbuch steht und dann entsprechend auch Wohnung. Also es geht ja hier konkret um diesen Rechtsakt. Also nicht sozusagen um die Frage, dürfte ich in einer Gaststätte einfach so wohnen, sondern eben um die Frage, also nicht diese studentische Frage, die wir uns gestellt haben, sondern tatsächlich die Rechtsfrage, was muss ich machen, um aus einem im Grundbuch eingetragenen Teileigentum eben Wohnungseigentum zu machen.
Genau, und da ist die erste Frage, die man sich im Anschluss stellen muss, was ist denn diese Zweckbestimmung im weiteren Sinne auf rechtlicher Betrachtung
überhaupt? Also dogmatisch, was ist
genau,
das?
Genau, dogmatisch. Und da ist nach heute unumstrittener Ansicht auch des BGHs, die Charakterisierung so, dass es eine schuldrechtliche Vereinbarung ist und gerade nicht Teil des sachenrechtlichen Aufteilungsaktes ist.
Das ist so was, was man ja irgendwie in der Praxis dann auch gern, also jetzt auch gar nicht irgendwie vorwurfsvoll gemeint, selber sicherlich auch schon so gemacht, ein bisschen durcheinander wirft, dass man diese Regelung, ob das Teileigentum oder Wohnungseigentum ist, ja in dem Dokument trifft, das man mit Teilungserklärung überschrieben hat, ja. Während es sich an sich ja gar nicht um einen Teil des sachenrechtlichen Aufteilungsakts handelt, sondern um eine Vereinbarung zwischen den Miteigentümern beziehungsweise bei der Teilung nach 8 WEG eben um eine Vereinbarung, also um eine Regelung mit Vereinbarungscharakter, die der allein aufteilende Eigentümer dann eben nach dem WEG-Recht eben dann trifft. Aber grundsätzlich gehört es in die Gemeinschaftsordnung und nicht in die Teilungserklärung. Natürlich sind diese beiden Dokumente, also diese Übergänge dieser beiden, die Übergänge der Inhalte dieser beiden Dokumente gelegentlich fließend, je nachdem, wie die Muster, die man verwendet, da eben konstruiert sind. Aber diese Frage, ob ich Wohnungseigentum habe oder Teileigentum, das ist Gegenstand einer Vereinbarung, das ist nicht Teil dieses sachenrechtlichen Aufteilungsakts. Bei diesem sachenrechtlichen Aufteilungsakt wird der Inhalt des Eigentums am Grundstück geändert, im Sinne einer Verfügung, also einer Inhaltsänderung, so dass mit dem Miteigentumsanteil bestimmte Sondereigentum verbunden ist. Aber diese Frage, ob es sich bei diesem Sondereigentum dann um Wohnungseigentum oder um Teileigentum handelt, das ist nicht mehr Teil des sachenrechtlichen Aufteilungsakts, sondern das ist dann eben Gegenstand einer Vereinbarung. Ja.
Genau, und wie Andreas gesagt hat, das passiert natürlich häufig in dem Dokument der Teilungserklärung in der Urkunde mit. Der BGH spricht da dann auch häufig von der Teilungserklärung im weiteren Sinne, wenn es um diese Gemeinschaftsordnungsaspekte geht, die aber trotzdem halt in der, wenn man es von außen betrachtet, Teilungserklärung.
Genau, also Vereinbarungen im schuldrechtlichen Sinne, die in dem Dokument Teilungserklärung stehen, sind natürlich nicht unwirksam. Das ist jetzt damit nicht, das ist nicht die Rechtsfolge, aber streng genommen, oder wenn man es dogmatisch ganz trennscharf sieht, ist es eben eigentlich nichts, was in der Teilungserklärung als sachenrechtlicher Akt verortet werden sollte, sondern in der Gemeinschaftsordnung. Aber das ist, ist ja bekannt und auch für die Praxis total unproblematisch, dass das dann gelegentlich miteinander verschwimmt. Aber okay, das heißt, wir haben jetzt bei dieser Zweckbestimmung eine schuldrechtliche Vereinbarung. Und ja, wie ist jetzt, wenn ich die ändern will, was muss ich machen?
Genau, dann muss ich, wie bei schuldrechtlichen Vereinbarungen, die Beteiligten daran zusammenbringen. Hier insofern also sämtliche Eigentümer, die diese Vereinbarung ja ursprünglich getroffen haben. Und die müssen sich dann schuldrechtlich darüber einigen, diese Vereinbarung zu ändern.
Ja, richtig. Beziehungsweise dann jetzt die betroffenen Eigentümer eben, genau. die dann eben diese Einheiten in diesem Mehrfamilienhaus jetzt haben. Also wenn wir uns das so vorstellen, da wären jetzt irgendwie 8 Einheiten, ne, meinetwegen eine Gaststätte, eine Arztpraxis und 6 Wohnungen. Dann müsste man halt alle 8 an einen Tisch bringen, beziehungsweise alle 8 dazu bringen, diese Vereinbarung dann eben zu ändern. Mhm. Aber gut, also nicht ganz unaufwendig. Ja.
Genau. Dafür gibt es aber dann Gestaltungsmöglichkeiten, die das etwas einfacher erreichen können. Das ist einerseits die Öffnungsklausel und andererseits der sogenannte Änderungsvorbehalt oder das Umwidmungsrecht. Zuerst zur Öffnungsklausel. Das kann quasi in der Gemeinschaftsordnung auch schon festgelegt werden, also auch eine Vereinbarung sein, dass Vereinbarungsangelegenheiten, wie hier die Zweckbestimmung im weiteren Sinne, auch mit einem mehrheitlichen Beschluss geregelt werden können. Das heißt, ich brauche dann nicht mehr die einstimmige Einigung aller Eigentümer, sondern nur noch einen mehrheitlichen Beschluss.
Genau. Also diese Variante gibt es. Das wäre dann eben eine Vereinbarung, die in der ersten Gemeinschaftsordnung getroffen wird. Die wird dann eben auch zum dinglichen Inhalt, also zum Inhalt des Eigentums erklärt, indem man sie im Grundbuch eintragen lässt. Das macht man üblicherweise mit der Gemeinschaftsordnung so. Und dann könnte man im Anschluss eben an diesem Erfordernis, dass alle Eigentümer zustimmen müssen, vorbei, indem man eben das mittels eines Mehrheitsbeschlusses dann entsprechend bestimmt.
Genau.
Hier wäre es allerdings dann natürlich noch so, dass ich beachten muss, wenn ich jetzt einen Mehrheitsbeschluss genügen lasse zur Änderung oder zur Umwidmung einer Teileigentumseinheit in einen Wohnungseigentum, dann muss der betroffene Eigentümer natürlich mitstimmen.
Genau.
Also man kann jetzt nicht über meinen Rücken hinweg oder über meinen Kopf hinweg dann einfach meine Wohnung fröhlich von der Wohnungseigentumseinheit zur Teileigentumseinheit ändern und umgekehrt, sondern ich selber muss da natürlich dann schon auch beteiligt sein.
Genau, da ist der Begriff des mehrheitsfesten Rechts quasi mit verknüpft, dass gewisse Dinge halt so der Kern des Eigentums sind, dass die nicht ohne meine eigene Zustimmung geändert werden können, nur weil die Mehrheit das beschließt. Mhm. Hier haben wir das Problem natürlich nicht, weil der Käufer will es dann ja auch tatsächlich so umwidmen. Das heißt, dieser Aspekt wäre hier, der würde sicherlich mitstimmen. Genau. Die zweite Option wäre der Änderungsvorbehalt bzw. das Umwidmungsrecht. Auch das kann in der Gemeinschaftsordnung geregelt sein. Da erhält quasi der Eigentümer der betroffenen Einheit das einseitige Recht, diese Zweckbestimmung ohne Mitwirkung zu ändern.
Das dürfte eher ein Ausnahmefall sein. Das macht man möglicherweise dann, wenn man eben bei der Aufteilung schon weiß, okay, dass da unter Umständen halt in einem zeitnahen, in einem relativ engen Zeitraum dann auch diese Änderung vorgenommen werden soll, damit man da eben das schon antizipiert dann ermöglicht. Es ist jetzt kein Klassiker, aber diese Öffnungsklausel, die haben wir natürlich relativ häufig, dass man sagt, okay, wir wissen, wenn wir die Vereinbarung ändern wollen, dann müssen wir da ja alle an einen Tisch bringen. Deswegen ist es einfacher, wir schaffen uns von vornherein die Möglichkeit, das mit einem entsprechenden Mehrheitsbeschluss dann zu machen. Gut, also letztlich, das geht. Man kann aus dieser Teileigentumseinheit Gaststätte auch eine Wohnung machen. Man muss dazu entsprechend diese Zweckbestimmung im weiteren Sinne ändern. Jetzt stellen sich noch so ein paar Folgefragen, die auch der Notar angerissen hat. Ja, muss ich es ins Grundbuch eintragen lassen?
Genau, zur Wirksamkeit erstmal nicht. Das ist ja eine rein schuldrechtlich wirkende Vereinbarung zwischen den Parteien. Und genau da sind wir aber auch schon bei der Schwäche. Es ist eine rein schuldrechtlich wirkende Vereinbarung inter partes.
Mhm. Ist jetzt schlecht, wenn irgendeine Wohnung verkauft wird oder veräußert wird.
Es müsste ja nicht mal die Betroffene, sondern eine andere sein. Und dann hätte ich das Problem, dass der neue Eigentümer ja schuldrechtlich, er war ja nicht beteiligt, nicht betroffen ist und auch nicht daran gebunden ist. Das Gesetz hat natürlich dieses Problem gesehen und ermöglicht deswegen in 10 Absatz 3 Satz 1, dass diese inter partes Wirkung gerade durchbrochen wird. Und ich auch einen möglichen Sonderrechtsnachfolger auch anderer Einheiten an diese geänderte Zweckbestimmung binden kann, indem ich die Änderung ins Grundbuch eintragen lassen.
Ich würde den 10 Absatz 3 Satz 1 WEG einmal vorlesen. Er ist relativ lang, aber schon eine zentrale Vorschrift, ja eben auch fürs Verständnis dieser Eintragung von Vereinbarungen ins Grundbuch. Da heißt es: Vereinbarungen, durch die die Wohnungseigentümer ihr Verhältnis untereinander in Ergänzung oder Abweichungen von Vorschriften dieses Gesetzes regeln, die Abänderung oder Aufhebung solcher Vereinbarungen sowie Beschlüsse, die aufgrund einer Vereinbarung gefasst werden, wirken gegen den Sondernachfolger eines Wohnungseigentümers nur, wenn sie als Inhalt des Sondereigentums im Grundbuch eingetragen sind. Also wenn ich diese Wirkung auch gegenüber einem Sonderrechtsnachfolger haben will, dann muss ich so eine Vereinbarung oder einen auf Basis einer Vereinbarung gefassten Beschluss eben ins Grundbuch eintragen lassen. Und dann wäre es so, wenn jetzt eine Einheit veräußert wird und ich habe dann einen neuen Eigentümer, dann kann ich sagen, ja, mag zwar sein, dass du bei der Vereinbarung ursprünglich nicht dabei warst, aber die ist eben zum Inhalt des Eigentums geworden. Insofern bist auch du jetzt als Sonderrechtsnachfolger daran gebunden.
Genau, und an dem Teil, den du vorgelesen hast, sieht man ja auch schon, dass davon auch diese Öffnungsklausel erfasst ist, der Beschluss, der darauf liegen würde, weil das ist ja ein Beschluss aufgrund einer Vereinbarung, weil ich ja diese Öffnungsklausel in der Vereinbarung habe, anders als Beschlüsse, die auf einer gesetzlichen Beschlusskompetenz ergehen. Da habe ich dann den 10 Absatz 3 Satz 2, die brauchen nicht eingetragen zu werden.
Genau, der 10 Absatz 3 Satz 2, der betrifft jetzt Beschlüsse, die auf einer gesetzlichen Beschlusskompetenz beruhen. Da heißt es: Im Übrigen bedürfen Beschlüsse zu ihrer Wirksamkeit gegen den Sondernachfolger eines Wohnungseigentümers nicht der Eintragung in das Grundbuch. Mit diesem "im Übrigen" sind jetzt eben dann die Beschlüsse gemeint, bei denen das Gesetz bereits eine Beschlusskompetenz vorgibt. Aber wenn ich jetzt letzten Endes damit betraut bin, dass ein Beschluss auch Wirkung gegenüber Rechtsnachfolgern entfalten soll, muss ich mir eben überlegen, woher kommt denn diese Beschlusskompetenz? Kommt die aus einer Vereinbarung, dann muss auch der Beschluss ins Grundbuch eingetragen werden, oder kommt die aus dem Gesetz, dann brauche ich diese Grundbucheintragung für die Wirkung gegenüber Sonderrechtsnachfolgern nicht. So ist es. Okay, jetzt wäre noch die Frage, wenn ich das ins Grundbuch eintragen lasse, dann bräuchte ich ja eigentlich wieder die Bewilligung aller Eigentümer, die dann an dieser Vereinbarung entsprechend mitgewirkt haben. Gibt allerdings wieder eine Erleichterung, wenn ich einen Beschluss aufgrund einer Öffnungsklausel habe. Jonas, was sagt das Gesetz dazu?
Genau, da habe ich die Erleichterung in § 7 Absatz 2 WEG.
Der 7 WEG, eine ganz zentrale Vorschrift, überschrieben, auch amtliche Überschrift mit Grundbuchvorschriften. Und da heißt es im Absatz 2: Zur Eintragung eines Beschlusses im Sinne des 5 Absatz 4 Satz 1, darauf kommen wir auch gleich noch, bedarf es der Bewilligungen der Wohnungseigentümer nicht, wenn der Beschluss durch eine Niederschrift, bei der die Unterschriften der in § 24 Absatz 6 bezeichneten Personen öffentlich beglaubigt sind, oder durch ein Urteil in einem Verfahren nach § 44 Absatz 1 Satz 2 nachgewiesen ist. Also da kann ich eben diesen Umstand, dass dieser Beschluss gefasst wurde, auch durch eine Beschlussniederschrift mit entsprechend weniger Unterschriften als allen dann entsprechend nachweisen. So ist es.
Eine Norm, die man ja eher von der Verwalterbestellung kennt, die 24 Absatz 6, sind dann da in Verbindung mit 26 Absatz 4. Aber auch hier kann der fruchtbar gemacht werden über den 7 Absatz 2.
Aber spielen wir das doch mal durch. Also nehmen wir an, wir haben in der Gemeinschaftsordnung eine solche Öffnungsklausel, dass also diese Vereinbarungen auch durch Mehrheitsbeschluss dann entsprechend, oder der Gegenstand dieser Vereinbarung auch durch Mehrheitsbeschluss getroffen werden kann. Dann würden die Wohnungseigentümer eben einen solchen Mehrheitsbeschluss fassen. Damit wäre dann eben diese Regelung getroffen. Der Inter partes würde es bereits wirken. Diese Teileigentumseinheit könnte als Wohnungseigentum genutzt werden. Und um dann aber entsprechend die Eintragung ins Grundbuch herbeizuführen, müsste man dann eine Beschlussniederschrift mit den Unterschriften der in § 24 Absatz 6 WEG bezeichneten Personen beim Grundbuchamt einreichen. Und damit wäre dann auch der Nachweis für diesen Beschluss entsprechend geführt. Ja.
Okay. Genau.
Also dann doch etwas einfacher, als zu sagen, ich brauche jetzt wirklich die Unterschriften von allen, sowohl für die Änderung dieser Vereinbarung als auch für die Eintragung ins Grundbuch.
Genau. Und dann abschließend noch eine auch immer wieder hier aufkommende Frage: Muss ich denn mögliche dingliche Berechtigte an dieser Einheit beteiligen? Brauche ich deren Zustimmung?
Das ist jetzt die Situation, dass an dieser Gaststätte meinetwegen eine Grundschuld lastet oder irgendjemand ein anderes dingliches Recht hat.
Ja,
dass ich dann sagen muss, okay, wenn ich jetzt aus dieser Gaststätte aus dieser Teileigentumseinheit eine Wohnung mache, müssen die dann da, brauche ich deren Zustimmung.
Ja. Genau.
Das kann ja durchaus relevant sein. Also wenn ich jetzt bei Wohnungen meinetwegen, die mit Grundschulden belastet sind und so weiter, sage, ich will die jetzt als Büro nutzen, also gerade im umgekehrten Fall, Wohnung wird zu Teileigentum, kann es ja durchaus sein, dass die die Kreditgeber, die da jetzt abgesichert sind, dann sagen, ja, Moment mal, wir haben aber da irgendwie eine Wohnung finanziert oder kein Büro. Also dass die ein gewisses Interesse daran haben, da einbezogen zu werden, ist ja schon naheliegend.
Oder auch gerade in unserem Fall, man stellt sich nur vor, für die Einrichtung der Gaststätte wurde damals ein Kredit aufgenommen, der mit einer Grundschuld abgesichert, und jetzt sagt die Bank, ja, aber eine Wohnung wirft jetzt nicht unbedingt denselben Ertrag ab wie eine Gaststätte.
Oder lässt sich vielleicht nicht so gut verwerten, wenn es dann zur Zwangsbesteigerung kommt. Okay, gut. So. Also,
Dann muss man natürlich sehen, diese Zustimmung brauche ich grundsätzlich erstmal nur, wenn ich auch die sehr empfehlenswerte Eintragung im Grundbuch der Änderung nehme, weil nur dann habe ich überhaupt einen Anknüpfungspunkt für eine Zustimmungsbedürftigkeit, weil nur dann habe ich eine Eintragung im Grundbuch.
Klar, also wenn die sich jetzt nur inter partes einigen, ja, dann ist es sozusagen den dinglich Berechtigten auch erstmal egal. Ja.
Genau. Du hast ja gerade schon mal den 5 Absatz 4 Satz 1 angesprochen, die Vereinbarung als Inhalt des Eigentums. Und im 5 Absatz 4 Satz 2 gibt es dann von der grundsätzlichen Zustimmungspflicht eine Ausnahme.
Richtig, der 5 Absatz 4 lautet in Satz 1 zunächst mal: Vereinbarungen über das Verhältnis der Wohnungseigentümer untereinander und Beschlüsse aufgrund einer solchen Vereinbarung können nach den Vorschriften des Abschnitts 4 zum Inhalt des Sondereigentums gemacht werden. Also der sagt nochmal, dass man das zum Inhalt des Eigentums machen kann, mit dann eben dem, was wir gerade im 10 Absatz 3 WEG gehört haben, Konsequenzen der Wirkung auch für den Rechtsnachfolger. Und der 10 Absatz 4, der 5 Absatz 4 Satz 2 sagt: Ist das Wohnungseigentum mit der Hypothek, Grund- oder Rentenschuld oder einer Reallast eines Dritten belastet, so ist dessen nach anderen Rechtsvorschriften notwendige Zustimmung nur erforderlich, wenn ein Sondernutzungsrecht begründet oder ein mit dem Wohnungseigentum verbundenes Sondernutzungsrecht aufgehoben, geändert oder übertragen wird. Also da haben wir eine Einschränkung der Zustimmungsbedürftigkeit solcher dinglich Berechtigter auf die Fälle, in denen wir Sondernutzungsrechte haben.
Genau, das heißt, wenn ich einen dieser, also insbesondere Grundpfandrechtsgläubiger habe, und wie hier, wir gehen jetzt davon aus, dass nicht auch noch ein Sondernutzungsrecht betroffen ist, dann müssen die gerade nicht zustimmen. Sonstige dingliche Berechtigte wären aber nach 877, 876 BGB betroffen und müssten dann zustimmen. Das heißt, man stellt sich vor, es würde zum Beispiel eine Dienstbarkeit an der Gaststätte lasten. Ein solcher sonstiger dinglicher Berechtigter, da müsste, sofern er durch die Änderung auch tatsächlich rechtlich beeinträchtigt ist, auch zustimmen.
Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir, wenn wir diese Änderung ins Grundbuch eintragen lassen wollen, wir ein Zustimmungserfordernis eines dinglich Berechtigten haben. Wir wissen es jetzt hier konkret nicht, weil dazu eben nichts mitgeteilt ist. Aber das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man eben sich damit befasst, dass diese Änderung ins Grundbuch eingetragen werden soll. Gegebenenfalls haben da Dritte noch ein Wörtchen mitzureden, die da eben dinglich berechtigt sind. Aber das heißt, das geht, ich kann es ändern, ich sollte es auch ins Grundbuch eintragen lassen, ich brauche gegebenenfalls die Zustimmung dinglich Berechtigter. Eine Frage, die der Notar noch gestellt hat, ist: Was ist denn jetzt mit der neuen Abgeschlossenheitsbescheinigung? Also muss ich jetzt nochmal zur Eintragung dieser Änderung im Grundbuch dem Grundbuchamt eine Abgeschlossenheitsbescheinigung vorlegen? Jetzt natürlich hier unter der Prämisse, dass da baulich nichts verändert ist.
Genau. Und das ist ein Aspekt, der in jüngerer Zeit sehr umstritten ist. Das liegt vor allen Dingen daran, dass im Jahr 2021 im Juni eine neue allgemeine Verwaltungsvorschrift für die Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, auch wieder ein wunderschöner Begriff. Wir verwenden jetzt nur noch die Abkürzung, die geläufige Abkürzung AFA. Weil
die AFA, genau. Also die AFA im WEG-Sinne, nicht die AFA im steuerrechtlichen Sinne. Es geht nicht um die Abschreibung für Abnutzung, sondern also nicht mit AFA mit F, sondern die AFA mit V. Also die allgemeine Verwaltungsvorschrift für die Ausstellung von Bescheinigungen, richtig. Und nach der richtet sich ja grundsätzlich, wie diese Abgeschlossenheitsbescheinigungen zu erteilen sind.
Genau, für die Baubehörde, die das ja tun muss. Und zur alten AFA, damals noch aus dem Jahr 1974, also auch vielleicht sinnvoll, dass die mal neu gemacht wurde, war die wohl herrschende Meinung, dass man da bei der Umwandlung von Teil in Wohnungseigentum, also eine Einheit, ich wandle sie um von Teil in Wohnungseigentum, eine neue Abgeschlossenheitsbescheinigung benötige und diese vorlegen muss.
Da gab es auch Entscheidungen dazu, also das Kammergericht hat da insbesondere dazu entschieden. Es wurde dann praktisch dadurch ein bisschen entschärft, dass man diese Abgeschlossenheitsbescheinigung auf diese konkrete Einheit beziehen konnte. Man musste also nicht für das ganze Gebäude nochmal eine neue Abgeschlossenheitsbescheinigung vorlegen, aber immerhin für diese einzelne Einheit. Ist natürlich für die Beteiligten schon aufwendig, weil ich muss nochmal zur Baubehörde, ich muss es nochmal beantragen. Und hat natürlich dann auch wieder was mit Zeit und Kosten zu tun.
Genau, und begründet wurde das damals, dass an eine Wohnung schlicht und ergreifend andere Anforderungen gestellt werden als an Teileigentum. Der Teil der Literatur, der das auch heute noch so sieht, bezieht sich auch weiterhin auf diese Begründung, diesen Begründungsansatz, nämlich die Anforderungen an eine Wohnung seien schlicht andere. Ich muss in einer Wohnung einen Haushalt führen können. Das heißt, ich brauche Wasseranschlüsse, WC, eine Kochmöglichkeit. Und auch wenn das jetzt in der neuen AFA nicht mehr ausdrücklich drin ist, ist dieses Erfordernis nach dieser Ansicht trotzdem weiterhin da.
Also die eine Literaturansicht, und die ist ja durchaus auch relativ namhaft, das sind ja doch viele Kommentierungen, die das zu sehen, unter anderem ja auch die Kommentierung im Grüneberg, die Kommentierung im Beck OGK, gehen eben davon aus, dass wir weiterhin einen qualitativen Unterschied zwischen Wohnung und Teileigentum haben. Die Wohnung zeichnet sich weiterhin dadurch aus, dass darin die Führung eines Haushalts möglich sein muss und dass ich deswegen auch eben entsprechende Abgeschlossenheitsbescheinigung brauche, wenn ich will, dass da irgendetwas eine Wohnung ist.
Ja. Genau. Und wir halten es aber für eher überzeugender, das andere, genau anders zu sehen quasi.
Also wir und einige andere Stimmen in der Literatur auch, denen wir uns da letztlich anschließen, ja, mit guten Gründen, wie ich auch finde.
Genau, und zwar, dass diese neue AFA und die Musterabgeschlossenheitsbescheinigung, die in der Anlage beigefügt ist, nicht mehr zwischen Wohnungen und Nichtwohnungen oder Nichtwohneinheiten unterscheidet. Und auch der Wortlaut der neuen AFA keine Mindestausstattung voraussetzt.
Also es geht nur noch darum, so wird man die neue AFA lesen müssen, das halte ich für überzeugend, logisch und damit irgendwie auch zwingend, dass die Baubehörde nur noch die Abgeschlossenheit als solche bescheinigt und irgendwelche bauordnungsrechtlichen Fragen, nämlich eben ob das eine Wohnung im bauordnungsrechtlichen Sinne ist, gar nicht mehr betrifft. Also das ist einfach nicht mehr Gegenstand dieser Bescheinigung und dementsprechend dann auch von den Behörden, die das ausstellen, nicht mehr zu prüfen. Ja. Deswegen gehen wir jetzt davon aus, es gibt ja auch eine neuere KG-Entscheidung, dass wir dann für die Umwandlung von Teileigentum in Wohnungseigentum diese Zweckbestimmung, also nicht mehr betroffen ist und wir insofern da eben keine neue Abgeschlossenheitsbescheinigung mehr brauchen. Umgekehrt wäre es dasselbe, also auch wenn wir aus einer Wohnungseigentumseinheit eine Teileigentumseinheit machen wollten, im Sinne der Umwidmung und Eintragung im Grundbuch, bräuchten wir keine neue Abgeschlossenheitsbescheinigung. Aber eben so nach altem Recht noch herrschende Meinung, dass man sagt, naja, da muss halt dann nachgewiesen werden, dass diese Wohnung auch die zur Führung eines Haushalts notwendigen Merkmale hat. Das ist nach der neuen AFA nicht mehr Gegenstand dieses Verfahrens, deswegen braucht man es heute nicht mehr. Also wir kommen zu dem Ergebnis, nein, also das brauche ich auf keinen Fall,
genau,
wenn ich da aus einer Gaststätte eine Wohnung machen will.
Und dann sind wir eigentlich auch, dann haben wir quasi alle Fragen und so ein Rundum-Sorglos-Paket so ein bisschen erstmal von den Prüfungsschritten da. Das heißt, abschließende Antwort ist, ja, ich kann diese Einheit umwandeln. Und jetzt wäre der nächste Schritt oder die alternative Gestaltungsmöglichkeit oder die alternative Idee des Käufers, ja, könnte ich es auch als Architekturbüro nutzen.
Also es bleibt dabei, dass es eine Teileigentumseinheit ist, aber jetzt soll es eben statt als Gaststätte als Architekturbüro genutzt werden. Wir kommen damit jetzt eben zu dem zweiten Teil dieses Begriffspaars, nämlich zur Zweckbestimmung im engeren Sinne. Und da haben wir jetzt, bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, was mache ich denn, wenn ich das ändern will, diese Zweckbestimmung engere, sind noch zwei, drei Vorfragen, die ganz interessant sind und auf die man jetzt vielleicht auch beim ersten Mal lesen gar nicht so sehr kommt. Jonas, was sind das denn für Vorfragen?
Genau, erstmal habe ich denn hier überhaupt eine Zweckbestimmung im engeren Sinne? Denn auch das ist eine schuldrechtliche Vereinbarung zwischen den Wohnungseigentümern. Auch diese ist also grundsätzlich Teil der Gemeinschaftsordnung. Das haben wir im ersten Teil schon angerissen, dass das natürlich in der Teilungserklärung, in der Urkunde häufig mit erklärt wird, aber ja trotzdem Teil der Gemeinschaftsordnung bleibt. Und da es ja eine schuldrechtliche Vereinbarung ist, muss ich erstmal prüfen, habe ich eine solche konkrete Vereinbarung? Haben sich also damals die damaligen Eigentümer tatsächlich darauf geeinigt, dass diese Einheit nur als Gaststätte
genutzt werden soll
und auch darf?
Ja.
Genau. Oder war das vielleicht gar keine so bindende Erklärung, die da oder nichts Bindendes, was sie da jetzt erklären wollten?
Also, dass die sozusagen vereinbart haben, was eine Wohnung ist und was Teileigentum ist, davon gehen wir aus. Also, dass da der entsprechende Rechtsbindungswille da war, dass wir hier wirklich mit Vereinbarungen im Rechtssinne zu tun haben, davon gehen wir aus. Bei dieser genaueren oder bei dieser detaillierteren Frage, ob diese Teileigentumseinheit jetzt auch nur eine Gaststätte sein soll, da muss man sich die Frage schon genauer stellen, weil da gibt es eben noch andere Deutungsmöglichkeiten.
Ist natürlich auch ein deutlich weitgehenderer Eingriff. Also wenn ich sage, alles, was nicht Wohnzwecke ist oder nur Gaststätte, ist natürlich ein großer Unterschied. Klar. Genau. Das heißt, wie man jetzt vielleicht schon mitbekommt, da sind wir natürlich in einer Frage der Auslegung. Mhm. Also wir gucken uns die Vereinbarung von damals an und fragen, wie ist die ausgelegt, was wollten die damals wirklich erklären und vereinbaren. Hier haben wir aber die Sondersituation, dass es mit der Teilungserklärung ja eingetragen wurde. Mhm. Das heißt, wir sind hier bei der Auslegung einer grundbuchrechtlichen Erklärung. Die muss nach ständiger Rechtsprechung und gefestigter Rechtsprechung immer auf den Wortlaut und den Sinn abzustellen, wie er sich aus unbefangener Sicht und als nächstliegende Bedeutung ergibt. Mhm. Mhm. Und der BGH, gerade auch, weil es ja eine relativ weitgehende Einschränkung ist, sagt dann, dass eine Zweckbestimmung im engeren Sinne, die also die Nutzung wirklich auch einschränkt, muss klar und eindeutig hervorgehen. Und es muss also deutlich zum Ausdruck kommen, dass die zulässige Benutzung in dieser Enge eingeschränkt werden soll. Dafür kann aber auch schon die schlichte Bezeichnung reichen, wie Kellerraum, Ladenraum. Die können schon eine Zweckbestimmung im engeren Sinne ergeben.
Die Alternative ist ja, und dadurch finde ich, wird es dann irgendwie klar, wenn man sich jetzt so einen Aufteilungsplan mal anschaut, der kommt ja vom Architekt und dann sieht man also die einzelnen Wohnungen, die sind dann irgendwie umrandet und dann weiß man ja, okay, das soll also die Wohnung Nummer 1 sein und dann steht aber in diesen einzelnen Räumen stehen dann so kleine Beschreibungen, da steht dann zum Beispiel Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer und da denke ich, ist jedem klar, dass diese Bezeichnungen keine Nutzungseinschränkungen im engeren Sinne sein sollen, also die sind jetzt nicht Teil einer Vereinbarung zwischen den aufteilenden Eigentümern in dem Sinne, dass in diesem Raum nur gewohnt, in diesem Raum nur geschlafen und in diesem Raum nur gekocht werden darf, sondern das sind dann einfache Nutzungsvorschläge, die der Architekt halt für diese jeweiligen Räume gemacht hat. Die haben aber keinen Vereinbarungscharakter zwischen den aufteilenden Eigentümern. Und genau so könnte es hier bei dieser Gaststätte eben auch sein. Da gibt es eine BGH-Entscheidung abgedruckt in der NZM 2019, in der es dann eben so ein bisschen um die Frage ging, naja, wenn jetzt diese Räumlichkeiten schon bei der Aufteilung als Gaststätte genutzt worden sind, dann könnte es ja sein, dass man einfach nur zur Bezeichnung, also zur Klarstellung, dass diese Räume die Gaststättenräume sind, in den Plan reingeschrieben hat Gaststätte, dass man damit aber gar nicht die Vereinbarung treffen wollte, dass diese Teileigentumseinheit auch tatsächlich nur als Gaststätte genutzt werden darf. Also da ist so ein bisschen mehr Auslegungsbedarf da als bei der Frage, ist es jetzt Wohnungseigentum oder ist es Teileigentum? Das ist eindeutig eben Gegenstand einer Vereinbarung, weil es ja vorher nichts Vergleichbares dann gibt. Aber bei der einzelnen Bezeichnung einer Zweckbestimmung im engeren Sinne dieser Teileigentumseinheiten kann man sich schon die Frage stellen, wollten die das wirklich vereinbaren? Oder haben die das da einfach nur gewissermaßen deklaratorisch reingeschrieben, damit allen klar ist, welche Räumlichkeiten damit jetzt gemeint sind?
Ja. Genau, und da kann man auch nochmal so ein bisschen darauf rekurrieren, dass der BGH auch davon ausgeht, dass wenn Zweifel verbleiben oder die Teilungserklärung unklar ist, dass man dann eher nicht davon ausgeht, dass eine einschränkende Zweckbestimmung gegeben ist. So war es damals auch in diesem Bestandsgebäude, das du gerade, oder die Entscheidung, die du gerade in Erinnerung gebracht hast. Und hier würden wir jetzt aber nicht zuletzt sicherheitshalber mal davon ausgehen, dass wir im Wege der Auslegung dazu kommen, dass eine Zweckbestimmung im engeren Sinne vereinbart wurde. Mhm. Wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre es natürlich einfach nur nicht zu Wohnzwecken. Da würde natürlich auch ein Architekturbüro darunter fallen. Dann gäbe es.
Aber diese Vorfrage kann man sich durchaus stellen. Also wenn jemand kommt und so sagt, ja, hier steht jetzt bei mir im Grundbuch, steht jetzt irgendwie Gaststätte und ich würde da jetzt gerne ein Büro reinmachen, dann muss man erstmal die Frage stellen, ist das überhaupt eine Zweckbestimmung im engeren Sinne oder war das damals halt nur so eine deklaratorische Bezeichnung ohne irgendeinen bindenden Charakter? Und jetzt haben wir eine zweite Frage, die sich noch stellt, bevor wir zur Änderung dieser Zweckbestimmung im engeren Sinne kommen. Ja, wenn es jetzt eine Zweckbestimmung im engeren Sinne ist, darf ich dann in einer Gaststätte ein Architekturbüro betreiben?
Genau. Und da ist natürlich grundsätzlich der Fall, eine Gaststätte ist kein Architekturbüro. Das heißt, es widerspricht grundsätzlich natürlich der Zweckbestimmung im engeren Sinne erstmal schon. Und im neuen Recht der 14 Absatz 1 Nummer 1 WEG gibt der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer einen Anspruch, von den Wohnungseigentümern zu verlangen, sich an die Vereinbarung zu halten.
Der 14 Absatz 1 Nummer 1 WEG lautet, jeder Wohnungseigentümer ist gegenüber der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer verpflichtet, die gesetzlichen Regelungen, Vereinbarungen und Beschlüsse einzuhalten. Also wenn die jetzt vereinbart haben, dass man das nur als Gaststätte nutzen darf, dann wäre grundsätzlich der Eigentümer dieser Einheit auch verpflichtet, sich an diese Vereinbarung zu halten.
Genau, das könnte die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer dementsprechend auch durchsetzen. Mhm. Die Rechtsprechung schränkt diesen Anspruch aber grundsätzlich auch direkt wieder ein bisschen ein, weil das natürlich ein auch wieder sehr weitgehender Eingriff in das Eigentumsrecht des Betroffenen ist. Und zwar sagt die Rechtsprechung, die anderen Wohnungseigentümer oder hier die Gemeinschaft Wohnungseigentümer muss diese widersprechende Nutzung dulden und die ist damit ausnahmsweise zulässig, wenn sie bei typisierender Betrachtweise nicht mehr stört als die vereinbarte Nutzung. Also man geht dann, sagt dann quasi, also
ich mache so eine Art Vergleich.
Genau, man macht einen Vergleich und sagt, also wenn das Neue mich nicht mehr stört, mich nicht mehr, also die anderen nicht mehr beeinträchtigt, dann muss man das auch hinnehmen, dass er es halt anders nutzt als ursprünglich vereinbart. In diesen Vergleich, diesen kann man natürlich nicht abstrakt treffen, auch wenn es eine typisierende Betrachtung ist, sondern man muss die mit diesen neuen Nutzungen und mit der alten Nutzung die typischerweise verbundenen Störungen vergleichen und muss da gewisse Dinge einbeziehen, nämlich die Art des Gebrauchs und seine Folgen, zum Beispiel Besucherfrequenz, Besucherstruktur, Lärmemissionen und das in den Vergleich setzen zu den örtlichen Gegebenheiten, also Umfeld, Lage der Räume im Gebäude, was sind das für andere also Einheiten im Gebäude, hier haben wir Wohnung und Teileigentum, manche könnten ja nur Teileigentum im gesamten Gebäude sein und auch die zeitlichen Verhältnisse muss man betrachten, also wann wird die gewerbliche Einheit wie genutzt, Öffnungszeiten etc.
Wir haben es im Gutachten auch wörtlich zitiert, ich lese es einmal vor, der BGH umschreibt hier quasi Blümerand die Frage, was stört mehr? Ich lese mal vor. Um eine Vergleichsbetrachtung zu ermöglichen, hat der Tatrichter den Gebrauch nach dessen Art und der damit verbundenen Folgen, zum Beispiel die zu erwartende Besucherfrequenz und Struktur, zu konkretisieren und zu den örtlichen Gegebenheiten, Umfeld, Lage der Räume im Gebäude, Nutzungszweck der übrigen Einheiten und den zeitlichen Verhältnissen, zum Beispiel Öffnungszeiten, in Bezug zu setzen. Also was stört mehr? Und das ist hier ja auf den ersten Blick, sieht es ja ganz gut aus, wenn man sagt, naja, wenn da vorher halt eine Gaststätte war, dann wäre ein Architekturbüro ja wahrscheinlich weniger störend.
Genau, also da könnte man jetzt auf diese einzelnen Aspekte eingehen. Besucherverkehr dürfte geringer sein. Ich denke mal, der Besucher eines Architekturbüros könnte etwas leiser sein als der typische Besucher
einer Kneipe oder einer Gaststätte.
Ja. Insbesondere beim Verlassen. Aber auch die Nutzungszeiten sollten natürlich nicht übermäßig über die einer Gaststätte hinausgehen. Das heißt, wir würden hier grundsätzlich davon ausgehen, dass ein Architekturbüro zumindest nicht mehr stört als eine Gaststätte die anderen Eigentümer in der Anlage und daher unter diesem Aspekt zumindest zulässig wäre und die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer es ihm nicht untersagen dürfte, das in tatsächlicher Weise anders zu nutzen.
Man muss aber sich vor Augen führen, dass es natürlich zwei unterschiedliche Fragen sind. Also wenn ich jetzt jeden Streit vermeiden will und sage, ich will das ganz clean und auch vorbeugend klar geregelt haben, dann ist die Änderung der Zweckbestimmung im engeren Sinne natürlich trotzdem anzuraten. Dazu kommen wir jetzt gleich. Aber man kann vorgelagert ja auch schon sagen, naja, nachdem das ja nicht mehr stört, mache ich es jetzt trotzdem. Mir kann ja nichts passieren, weil die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wird keinen Anspruch gegen mich haben auf Unterlassung dieser Nutzung. Aber das sind natürlich zwei unterschiedliche Stoßrichtungen. Wir würden im Zweifel natürlich, um den etwaigen Streit oder die Unheimlichkeit dazu verhindern, dazu raten, dass man die Zweckbestimmung im engeren Sinne ändert. Und da kann man es jetzt relativ kurz machen. Also wenn man diese Zweckbestimmung im engeren Sinne ändern möchte, dann geht es genauso, wie wenn man die Zweckbestimmung im weiteren Sinne ändern möchte. Die ist eben Gegenstand einer Vereinbarung. Wenn ich diese Vereinbarung ändern will, dann muss ich halt alle an der Vereinbarung Beteiligten wieder zur Änderung dieser Vereinbarung bringen. Oder wenn ich eine Öffnungsklausel in der Gemeinschaftsordnung habe, über einen entsprechenden Beschluss vorgehen, um dann diese Änderung herbeizuführen. Hinsichtlich der Eintragung ins Grundbuch gilt auch dasselbe wie hinsichtlich der Umwandlung von Wohnungseigentum in Teileigentum und umgekehrt. Wenn ich möchte, dass sich auch der Sonderrechtsnachfolger an diese Änderung der Vereinbarung hält, dann muss ich es eben entsprechend § 10 Absatz 3 Satz 1 WEG, 5 Absatz 4 WEG ins Grundbuch eintragen lassen. Und auch hinsichtlich der Zustimmung der dinglich Berechtigten gilt wiederum dasselbe wie für die Änderung von Wohnungseigentum zu Teileigentum. Also da habe ich am Ende gar keine Unterschiede, wenn ich die Zweckbestimmung im weiteren oder im engeren Sinne ändern will. Ich muss mir nur eben vergegenwärtigen, dass ich bei der Änderung der Zweckbestimmung im engeren Sinne noch zwei Vorfragen mir immer stellen sollte. Nämlich die eine ist, habe ich überhaupt eine Zweckbestimmung im engeren Sinne? Haben die das überhaupt so einschränkend vereinbart? Und die zweite Frage ist, ob nicht diese von mir jetzt erstrebte Nutzungsänderung auch im Rahmen des bisher Vereinbarten schon zulässig ist, sodass ich diese Änderung der Zweckbestimmung gar nicht zwingend brauche, auch wenn sie natürlich im Zweifel immer dann angezeigt und geboten erscheint. Ja gut, also damit können wir jetzt die Fragen des Notars eigentlich auch schon zusammenfassend beantworten. Jonas, wenn du so nett wärst und das noch einmal für uns rekapitulierst.
Genau, also für die Umwandlung von Teil in Wohnungseigentum muss ich grundsätzlich eine schuldrechtliche Vereinbarung aller Eigentümer herbeiführen über die Änderung der Zweckbestimmung im weiteren Sinne, sofern ich nicht einen Änderungsvorbehalt oder eine Öffnungsklausel in der Gemeinschaftsordnung schon habe. Ins Grundbuch muss ich es nicht eintragen. Es ist aber sehr, sehr anzuraten, um auch mögliche Sonderrechtsnachfolger an diese Änderung zu binden. Das gilt auch für die Öffnungsklausel.
Und den darauf folgenden Beschluss fasse unter Nutzung einer vereinbarten Öffnungsklausel. Ja.
Mhm. Genau. Unserer Einschätzung nach ist es keine neue Abgeschlossenheitsbescheinigung dafür erforderlich. Mhm. Ist aber noch umstritten und man wird noch abwarten müssen, bis es vielleicht noch mal ausdrücklich entschieden wird in dieser Hinsicht. Und die dinglich Berechtigten, hatte ich gerade noch kurz vergessen, die brauche ich ja auch noch für den Fall, dass es sonstige dingliche Berechtigte sind. Bei den Grundpfandrechtsgläubigern habe ich die Ausnahmeregelung.
Genau, nach 5 Absatz 4 Satz 2, die brauche ich nur dann, wenn Sondernutzungsrechte bestellt oder aufgehoben werden sollen. So ist es.
Genau.
Okay, also ein ganz netter Fall, der einem nochmal so ein bisschen vergegenwärtigt, was es eigentlich mit der Zweckbestimmung im weiteren Sinne und der Zweckbestimmung im engeren Sinne auf sich hat. Das kann man sich, denke ich, merken. Und im Zweifel ist es natürlich immer besser, solche Änderungen, die dann vereinbart werden, auch ins Grundbuch eintragen zu lassen. Das ist, denke ich, ja auch Common Sense und wird allgemein so gemacht. Lieber Jonas, vielen Dank. Also nicht nur für die schöne Aufnahme, sondern auch für das sehr, sehr gute Gutachten, das wir auch bei Gelegenheit dann im D&I-Report veröffentlichen werden. Kommt ja in einer der nächsten Ausgaben, ich glaube, im Report mit der Nummer 4,
ja, genau,
also im April-Report 2025 wird es dann eben auch abgedruckt sein. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank. Wir nähern uns so langsam der 50. Folge. Wir nähern uns so langsam auch dem einjährigen Jubiläum dieses Podcasts. Ich habe eben nochmal nachgeguckt, am 23.04.2024 haben wir die ersten Folgen hochgeladen. Bald ist es soweit. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.